ARD. Die Region, wo es besonders viele gesunde Hundertjährige gibt, das ist unter anderem Okinawa in Japan und so kleine Bergdörfer in Sardinien. Und man hat eben versucht herauszufinden, warum die Menschen dort besonders alt werden und besonders gesund sind. Was die alle gemeinsam hatten, waren Ernährung, Bewegung, aber eben auch, dass es dort einen extrem krassen Familien- und Freundschaftszusammenhalt gibt und dass diese Leute einen Sinn im Leben haben.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Altern ist Bildungssache. Wie Schule helfen kann, gesund alt zu werden. Für diejenigen, die jetzt nicht live dabei sind, kann ich sagen, dass das Ganze aufgenommen wird. Neben mir ist ein T-Rex, der ist heute nicht zu Gast, sondern es ist Jennifer Siegler. Aber wir nehmen das Ganze auf im Rahmen des Beats and Bones Podcast Festivals. Was wäre, wenn Altern keine rein medizinische Frage wäre, sondern eine Bildungsfrage? Wenn wir nicht nur lernen müssten zu leben, sondern auch gesund alt zu werden. Darum geht es in dieser heutigen Live-Folge. Ich spreche mit Jennifer Siegler, vielen bekannt aus den Logo-Kindernachrichten, TV-Moderatorin der Hessenschau und jetzt Co-Autorin des Buchs Einfach nicht altern. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich mit sehr viel Freude gelesen habe, auch wenn mir danach der Kopf ziemlich gesurrt hat, dass sie mit Tim Schreder geschrieben hat. Darin geht es nicht um so Anti-Aging im oberflächlichen Sinne, sondern um evidenzbasiertes Wissen zu Schlaf, Ernährung, Bewegung, Stress, digitalen Reizen und unter anderem den Sinn des Lebens. Und vor allen Dingen geht es um die Frage, warum lernen Kinder das nicht in der Schule, also heute. Zunächst mal, Jennifer, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hallo.
Liebe Jenny, ich habe hier nicht nur eine Smartwatch an, die ich tatsächlich täglich trage, sondern auch einen Ring, der meinen Schlaf überwacht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich sag das nicht immer überall, weil dann kriege ich oft sehr kritische oder sogar mitleidige Blicke. Nach Lektüre deines Buchs könnte ich mir vorstellen, dass du mich da eher unterstützen würdest, oder?
Tatsächlich ja. Also ich habe das Ganze in so einer Armbandform und das ist wirklich eines der spannendsten Sachen, die ich so morgens mache. Zum Beispiel zu gucken, wie mein Schlaf war, was ich am Tag für eine Energie habe, ob ich heute krassen Sport machen sollte oder ob ich lieber so ein bisschen auf der Couch rumliegen sollte. Also ich richte mich auch tatsächlich danach, so nicht sklavisch. Also klar, wenn ich jetzt keine Lust habe darauf, dann mache ich das auch nicht. Aber ich finde es total spannend und ich habe meinen Körper dadurch wirklich sehr, sehr gut kennengelernt. Es gibt ja Leute, die sagen, wozu brauchst du dafür Daten? Du kannst doch einfach auf deinen Körper hören. Aber ich muss sagen, ich habe das so alles nicht vorher gewusst. Ich konnte nicht morgens sagen, bin ich jetzt super ausgeschlafen oder bin ich total fit. Ich habe oft Sport gemacht und wurde dann krank oder ich bin in Urlaub gefahren und wurde krank. Und das passiert mir jetzt tatsächlich seltener, seitdem ich diese Daten kenne und zum Beispiel weiß, dass mich eine Reise total stresst und dass ich nicht, wenn ich irgendwie 10.000 Schritte gelaufen bin, dass ich dann nicht einfach noch abends Sport mache zum Beispiel.
Also mir geht's normalerweise auch so, obwohl es mir heute das erste Mal so gegangen ist, dass mein Ring mich ein bisschen demotiviert hat. Ich bin so aufgewacht und dachte, Mensch, bin ich frisch und habe da drauf geguckt und er hat gesagt, nee, du bist heute gar nicht so frisch, wie du dich fühlst. Aber gut. Mal kurz die Hose runter. Ich gucke in das Publikum. Wer von euch hat denn alles irgendeine Form von Wearable an? Könnt ihr mal die Hand hochhalten? So, ich würde sagen, das sind starke 4% des Gesamtpublikums. Ich habe mir das aber schon fast gedacht. Glaubst du, dass das auch daran liegt, dass dieses Thema Longevity, von dem ich übrigens vor der Recherche noch gar nicht wusste, wie man es wirklich ausspricht, noch nicht so in der breiten Masse angekommen ist?
Ja, und ich glaube, es gibt auch eine totale Abneigung dagegen, also oder nicht eine totale, aber zumindest eine etwas vorhandene, weil die meisten Leute sagen, ich will eigentlich gar nicht unbedingt alt werden, weil was habe ich davon, wenn ich krank zu Hause sitze und niemanden mehr habe? Aber mir ging es dabei darum, dass ich halt gemerkt habe, ich will einfach meine Gesundheit verbessern, weil ich einfach gesehen habe, dass in meiner Familie es sehr viele Todesfälle gab und andere in meiner Familie sind 93 und binden sich noch die Schuhsenkel zu mit durchgestreckten Beinen. Und ich habe mich einfach gefragt, okay, es können offensichtlich nicht die Gene sein. Neueste Forschung sagt tatsächlich auch, dass die Gene nur zu 15-20% dafür verantwortlich sind, wie lange wir leben, wie gesund wir sind. Und der Rest ist tatsächlich so, wie du dein Leben gestaltest. Und dann habe ich tatsächlich einfach mein Leben mir angeguckt, gemerkt, dass ich überhaupt nicht so gesund gelebt habe, wie ich das dachte. Und obwohl ich vielleicht auch so aussah, als lebte ich gesund und sei ich gesund. Aber habe dann eben gemerkt, nee, es geht mir auch darum, einfach länger gesund zu bleiben. Und das ist auch der Unterschied zwischen dem Health Span, sagt man im Englischen, und Lifespan. Und es geht nicht unbedingt darum, die Lifespan, also die Lebensspanne zu verlängern, sondern die Health Span, also die Spanne, die man gesund bleibt.
Du nimmst schon so viel vorweg. Ich bin ganz verwirrt. Ich musste jetzt gerade erstmal hier aufnehmen, dass du sagst, dass du gesund aussahst. Ich bin ja eher jemand der Kategorie, wo die Leute dann morgens sagen, du siehst aber müde aus. Kennt ihr das? Und man weiß gar nicht, wie man da adäquat reagieren soll, ohne
aber
demjenigen.
Aber du bist auch Lehrer, du musstest immer früh aufstehen. Ich bin Journalistin und konnte, bis ich ein Kind hatte, immer ausschlafen.
So. Und das ist ein gutes Stichwort. Ich weiß, es ist ein bisschen eine Standardfrage, aber ist es wirklich so, dass man dann das Gefühl hat, okay, ich sehe, hier sterben die Menschen. Das ist ja oft was, wo man ins Denken reinkommt. Und klar, wir sind zufällig beide Journalisten. Wir haben auch schon Bücher geschrieben. Da schreiben wir mal ein Buch drüber. Oder wie kann man sich den Prozess vorstellen? Weil, kleiner Spoiler, das Buch deckt so viele verschiedene auch teilweise schwierige in die Chemie, in die Biologie gehende Themen ab, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass das ganz schön viel Arbeit war, bis man zu dem Punkt kommt zu sagen, ey, ich glaube, wir machen das jetzt so, dass es auch einige Leute verstehen.
Sind hier Logo-Gucker oder Leute, die Logo kennen und das schon mal gesehen haben?
Ja,
also. Mehr als die Wearable-Trager.
Und jetzt auch mal an die Hörerinnen und Hörer, falls das nicht rausgeschnitten wird, das waren jetzt deutlich mehr als diejenigen, die Wearables tragen, also wahrscheinlich 99%.
Also und da ist es ja so, dass ich einfach quasi gelernt habe als Journalistin, komplizierte Themen, aber eben was die Nachrichten betrifft, runterzubrechen. So, dass sie nicht falsch sind, aber dass man sie versteht und dass man auch womöglich noch davon ganz gut unterhalten wird. Und das haben mein Mann und ich. Mein Mann hat auch 10 Jahre lang Logo moderiert und wir wurden immer von den Erwachsenen angesprochen, dass man bei uns die Nachrichten endlich mal verstehen würde. Und dann haben wir uns gedacht, okay, da scheint es einen Bedarf zu geben. Und haben eben angefangen, Bücher zu schreiben über Nachrichtenthemen. Also warum ist eigentlich in Syrien Krieg? Und wer ist eigentlich dieser Assad? Wie konnte es überhaupt zu einem Brexit kommen? Also es sind quasi ja, oder warum gibt es eigentlich den Nahostkonflikt? Was steckt da dahinter? Weil in den Nachrichten ja häufig nur die neueste Wendung erzählt wird, aber nicht die Hintergründe. Und deswegen kommen wir quasi so vom Erklären. Und weil uns das dann eben persönlich so angefangen hat zu interessieren, wir uns damit befasst haben und auch gemerkt haben, es gibt nicht so richtig so ein, ja, so auch ein journalistisches Buch dazu, was nicht von jemandem kommt, der Proteinpulver verkaufen will, sondern irgendwie sowas, wo ich das wirklich mal erklärt bekomme, was kann ich eigentlich tun für meine Gesundheit? Und da gibt's auch so Ausflüge in die Biologie, die sind auch ein bisschen kompliziert. Wir haben trotzdem versucht, das ganz gut runterzubrechen, aber ich glaube, der Rest ist sehr, sehr gut lesbar.
Ist es, ich kann das wirklich sagen, und jetzt würde ich gerne eine Sache, die du gerade schon so ein bisschen vorweggenommen hast, nochmal kurz betonen, weil ich das so irre finde. Man kann 80% von dem bestimmen, was dazu führt, dass man älter wird. Das ist also wenn man nicht gerade mit dem Roller ohne Helm über eine Hauptverkehrsstraße fährt, was übrigens in dem Buch insofern eine Rolle spielt, als das ja einer der Gründe ist, warum Frauen durchschnittlich ja auch älter werden. Aber das nur so nebenbei. Gab es einen Punkt, wo ihr beide gesagt habt, und wir kommen natürlich gleich zu diesen Hauptdingen, das ist übrigens das Schöne, man muss gar nicht so viel machen, man kann vor allen Dingen Dinge auch unterlassen. Das ist ja schon mal ganz schön. Aber was euch total überrascht hat, so nach dem Motto, das gibt's doch nicht, dass das damit zu tun hat, dass wir tatsächlich dann nach hinten raus älter werden.
Also mir war zum Beispiel nicht bewusst, wie krass wichtig Schlaf ist. Also ich dachte, es ist halt was ich einfach jede Nacht mache. Aber dass ich wirklich mit einer Stunde mehr Schlaf wirklich mir so etwas Gutes tue und das auch an der Qualität des Schlafs zu arbeiten. Also dass nicht nur einfach 8 Stunden Schlafen mich quasi retten und gesund machen, sondern dass auch die Qualität des Schlafes total wichtig ist, das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe einfach geschlafen und wenn ich wenig geschlafen habe, hatte ich halt wenig geschlafen und wenn ich mal Zeit hatte, mehr zu schlafen, habe ich mich gefreut. Aber was das für krasse Auswirkungen hat und wie sehr der Körper dauerhaft darunter leidet, wenn man dauerhaft zu wenig schläft, das ist schon wirklich krass.
Im Buch sagt ihr immer wieder, wie viel Lebenszeit man dann auch dazu kriegt oder wie viel abgezogen wird. Das ist natürlich immer im Schnitt, aber da erinnere ich mich gerade nicht dran. Kann man das da auch sagen?
Es sind so 4-5 Jahre.
4-5 Jahre länger, wenn man gut schläft. Im Buch steht unter anderem, es muss still sein, es muss dunkel sein und die Luft muss gut sein. Habe ich was vergessen?
Kalt ist es auch wichtig, zur richtigen, also immer zu ungefähr gleichen Zeit ins Bett gehen und auch zu immer ungefähr gleichen Zeit aufstehen. Da gibt es natürlich eine gewisse Varianz, so von einer halben Stunde oder Stunde, aber dann fällt man auch wirklich schnell in den Tiefschlaf. Das ist nämlich auch wichtig, also dass man schnell in den Tiefschlaf fällt und dass man danach direkt eine REM-Schlafphase hat und da kann man tatsächlich dran arbeiten und zum Beispiel, was mir halt aufgefallen ist, ich bin so eine Snackerin, also ich snacke total gerne vorm Schlafengehen. Auch Süßigkeiten habe ich jahrelang gemacht oder auch echt super spät zu Abend gegessen und es stört bei mir den kompletten Schlaf. Und das wusste ich einfach vorher nicht. Und wenn ich jetzt einfach das unterlasse, schlafe ich einfach so viel besser. Und ich meine, ich weiß, es gibt so viele Menschen, die schlecht schlafen und die so darunter leiden. Und das sind wirklich Sachen, mit denen man sich einfach mal beschäftigen kann und mit denen man auch wirklich einfach seine Lebensqualität total verbessern kann.
Du hast gerade das Stichwort genannt, unterlassen. Es geht in dem Buch um viele Dinge, die man erstmal unterlassen kann und dann ist es schon sehr viel besser. Also was ich als Bild ganz interessant fand, jede Zigarette kostet einen 20 Minuten an Lebenszeit. Also man kann das so ein bisschen runterrechnen, wie viel das dann aufsummiert ist. Und was ich auch ganz schön finde, ihr desavouiert dann auch solche Argumente wie, ja, aber bei Helmut Schmidt hat es ja auch funktioniert. Das wird jetzt ein bisschen weit führen, weil das immer damit zu tun hat, ob jemand auch Glück hat oder schlecht. Aber ich sag mal, ihr sagt ungefähr, bei 100 Helmut Schmidts ist es halt so, dass 50 davon mit ziemlicher Sicherheit nicht 60 würden. Aber jedenfalls, wenn man nicht raucht, dann kann man sich schon was sehr Gutes tun. Auch kein Alkohol und auch nicht, wie es immer heißt, der Wein und auch kein rotes Fleisch. Das heißt, das sind eigentlich die Dinge, da nehmt ihr euch ja auch Zeit für, die man als erstes mal unterlassen kann, um letztlich länger zu leben, oder?
Ja, also es ist zum Beispiel so, dass, also es ist ja nichts Neues, sage ich jetzt mal. Diese drei Sachen hat bestimmt jeder schon mal gehört und wer irgendwie einen Herzinfarkt hatte, kriegt danach vom Arzt so einen Zettel, da steht genau das drauf. Bitte machen Sie das und lassen Sie das. Und das Verrückte ist ja aber, dass viele das dann wirklich erst lassen, wenn sie eben schon mal einen Herzinfarkt hatten oder einen Schlaganfall. Und im Endeffekt zum Beispiel mit dem Rauchen, das finde ich, um auch das in die Schule zum Beispiel zu bekommen. Ja, wenn man mal erklären würde...
Das ist schon in der Schule, das Rauchen. Entschuldigung.
Ja, also wenn du es in den Unterricht bekommen würdest, zum Beispiel im Bio-Unterricht, könnte man mega gut das anhand der Telomere erklären. Also die Telomere muss man sich so vorstellen, dass das quasi, wir machen es ganz einfach, die Chromosomen sind wie Schnürsenkel. Und an den Enden von den Schnürsenkeln kennt ihr ja diese Plastikkappen. Und solche Schutzklappen haben wir auch an unseren Chromosomenenden, die heißen Telomere. Und mit jeder Zigarette, die man raucht, werden diese Telomere ein Mini-Stück kürzer. Und wenn die Telomere weg sind, dann ist die Zelle nichts mehr. Und das Krasse ist halt, dass du das natürlich nicht merkst im Alltag. Aber wenn ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, jemanden sehe, der zum Beispiel zum Botoxen geht und dann aber gleichzeitig raucht, das ist mir dann zum Beispiel völlig unklar, wie man, und deswegen finde ich, musste man zum Beispiel das erklären im Bio-Unterricht ganz klar, damit die Leute erst gar nicht anfangen, weil es ist einfach super schwierig, davon loszukommen, das weiß ich aus meinem Umfeld, weil es einfach eine Droge ist, die wirklich eine Droge ist, du bist einfach richtig abhängig und dann ist es schwierig, davon wieder loszukommen, ja.
Das, was ich gerade als kleinen humoristischen Einschub geleistet hat, war eigentlich auch gar nicht so lustig, denn ich weiß nicht, wie er das mitkriegt, aber Vapen ist auch unter jungen Leuten halt richtig groß. Und richtig groß heißt, Ich habe ein Video gemacht, weil ich gewaped habe und zwar völlig bescheuert. Ich habe ganz lange geraucht, dann habe ich mir das Rauchen abgewöhnt und das Vapen war das Krasseste, was die Sucht angeht, was ich je erlebt habe. Also ich habe das mal so ein bisschen gemacht und bis ich stehe morgens auf und vape, sind 1,5 Wochen vergangen. Also es war unglaublich krass. Und dann habe ich ein Video dazu gemacht, dass ich es geschafft habe, das wieder aufzuhören. Nach gar nicht allzu langer Zeit war ich auch echt stolz. Und dann haben Leute geschrieben, du, bei uns rauchen die Kinder teilweise auch schon in der Grundschule. Und das ist, also das ist echt irre. Ne? Und klar, also anders als irgendwie so zu ziehen und huch, meine Mutter kommt, kriegst du jetzt irgendwie Melone-Papaya-Kaugummi-Geschmack. Und da kann man natürlich sehr viel schneller damit starten. Will nur sagen, das ist wirklich ein zentraler Punkt. Und weil das so zentral ist, würde mich mal interessieren, eher ins Publikum, wer von euch hat denn im Schulunterricht schon mal fundiertes Wissen zu Ernährung, Bewegung und Schlaf bekommen? Einmal die Hände bitte hoch. Gut, also ich sag jetzt den HörerInnen des Podcasts insgesamt gegen 2 Hände hoch, das ist nicht ganz so viel. Ich war vor 2 Tagen erst auf dem Bonner Ernährungsgipfel und das Interessante war, da war etwas, das höre ich immer in den verschiedensten Kontexten und zwar auch in eurem Buch, irgendwo zwischen Seite 240 und 260, Bildung ist der Schlüssel. Also, wir alle verstehen wahrscheinlich, warum das so ist, aber warum ist das gerade in Bezug auf dieses Thema, wie lebe ich gesund, sodass ich älter werden kann, aus deiner oder aus eurer Sicht so wichtig?
Na, im Grunde ist es natürlich so, umso früher ich damit anfange, umso mehr habe ich davon. Ich kann aber auch noch relativ spät anfangen, das ist eigentlich auch wirklich ein guter Hinweis. Also auch wenn ich jetzt erst, sage ich mal, mit 60 unser Buch lese, kann ich davon immer noch total viele Sachen umsetzen und es bringt auch immer noch was. Aber natürlich wäre es fantastisch, wenn man einfach möglichst früh damit anfängt und sich auch einfach darüber bewusst ist. Und das heißt ja auch nicht, dass man das unbedingt alles lassen sollte. Also ich lasse das auch nicht alles, ne? Ich esse auch mal rotes Fleisch und ich trinke auch mal Alkohol und so. Also so ist es ja nicht. Aber die Menge macht das Gift und du kannst ja auch dann einfach diese fundierte Entscheidung zu treffen. Und die kannst du natürlich nur treffen, wenn du genau darüber Bescheid weißt und wenn dir auch jemand genau erklärt, warum das so ist. Weil nur einfach zu sagen, das und das ist schlecht, das hilft ja nicht. Sondern du musst im Grunde genau verstehen, warum das schlecht ist. Und das ist natürlich zum Beispiel im Biologieunterricht, wäre das super angesiedelt.
Mich nervt das manchmal ein bisschen, dass bei anderen Themen, zum Beispiel Demokratiebildung, oftmals, wenn was von außen kommt, so nur, ich sag jetzt mal, der Kompetenzerwerb fokussiert wird. Ne, will sagen, wir lernen jetzt einfach noch mal mehr, was Demokratie ist. Ich würde dann immer denken, ja, ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, aber gleichzeitig müssen wir auch selber mitmachen. Wir müssen partizipieren, um zu verstehen, wie fühlt sich eigentlich Selbstwirksamkeit und damit Demokratie an. Wäre das für einige Dinge, die das Buch beschreibt, also zum Beispiel der Sauerstoffgehalt im Blut, Muskelmasse und so, auch sinnvoll, in die Schule diese Tätigkeit reinzubringen, also mehr Bewegung, mit anderen Worten, das miteinander zu verbinden, dieses Wissen darüber und es tatsächlich auch zu tun?
Also im Grunde wäre es natürlich das Allerbeste, wenn man es gar nicht lehren würde, in dem Sinne, sondern es eigentlich einfach machen würde. Klar, das wäre das Allerbeste, wenn du zum Beispiel sagen würdest, also mein Mann hat zum Beispiel gerade, der ist auch Filmemacher und hat gerade eine Schule besucht für eine Reportage für die ARD und das ist die teuerste Schule der Welt. Und dort gibt es...
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie viel die kostet? Weißt du es noch?
180.000 Euro im Jahr. Und man kann jetzt natürlich nicht alles von dieser Schule auf eine normale Schule übertragen, weil es hat natürlich auch seinen Preis. Aber ganz viel davon haben auch super viele Lehrer, die diesen Film gesehen haben, gesagt, super vieles davon könnte man ganz einfach an den Schulen machen. Also sich einfach zum Beispiel bewegen, dass Schüler überhaupt die ganze Zeit sitzen müssen. Ja, also dass es mittlerweile in jedem Unternehmen höhenverstellbare Schreibtische gibt. In der Schule müssen alle den ganzen Tag irgendwie rumsitzen, dass man nicht einfach sagt, es gibt unterschiedliche Räume, wo man hin und her laufen kann. Oder dass man sagt, es gibt jeden Tag Sportunterricht oder AGs an der Schule, wo auf jeden Fall jeden Tag Sport gemacht werden muss. Das wäre natürlich das Allerbeste, dass man sich angewöhnt von Kind auf, dass Bewegung zum Leben dazu gehört, weil wir haben diesen Körper halt bekommen, um sich zu bewegen und nicht um damit rumzusitzen.
Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, das war etwas, wo ich tief ausatmen musste, als es in eurem Buch heißt, dass man schon so 30 bis 45 Minuten Sport machen sollte. Denn mittlerweile mache ich das zwar, aber ich glaube, vor vielleicht einem Jahr hätte ich gesagt, das ist doch überhaupt nicht möglich. Vielleicht noch, um nochmal ganz kurz von der Schule wegzukommen und uns irgendwie alle anzusprechen. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt 45 Minuten im Fitnessstudio sein muss, ne? Sondern du sagst, eigentlich gehen auch schon kleinere Sachen. Wie kann man denn damit anfangen, wenn man sagt, ja, ich verstehe das alles, ich höre das alles, aber mir fällt es wahnsinnig schwer, den Hintern hochzukriegen. Und wir kennen das alle, wenn man irgendwie dann von wo auch immer herkommt, man kann vielleicht nicht mehr, man legt sich eher hin, als dann nochmal irgendwie Gewichte zu heben. Wie kriegt man es hin?
Also ich glaube, es ist das Wichtigste, dass man sich nicht ein unfassbar hohes Ziel setzt, sondern dass man das so in so Baby-Steps macht. Also von gar keinen Sport auf einmal die Woche Sport oder zu versuchen, jeden Tag 5000 Schritte zu machen. Also, dass man das wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten steigert, weil dann fällt es einem auch gar nicht mehr so schwer, von dem einen zu dem nächsten Schritt zu kommen. Und was, ich habe zum Beispiel auch nicht so viel Zeit. Ich habe ein 2-jähriges Kind, ich gehe arbeiten. Und was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich einfach 1 bis 2 Mal zum Beispiel versuche, pro Woche nur 20 Minuten meine Herzfrequenz auf das Maximum zu bringen. Weil das Krasse ist, ich habe erst mit, ich glaube, jetzt 38 Jahren damit angefangen, ich habe es natürlich in der Jugend habe ich Sport gemacht und so, aber dann habe ich wieder 15 Jahre überhaupt kaum was gemacht. Wenn, dann war ich, keine Ahnung, mal in einem Fitnessstudio so alibimäßig. Und dass ich aber wirklich meine Herzfrequenz so gesteigert habe, dass ich mein Herz gehört und gespürt habe, wie das pocht und mein ganzer Körper knallrot wurde, das habe ich so lange nicht gespürt. Und wenn du das nur einmal die Woche zum Beispiel schaffst, dass du auf deine maximale Herzfrequenz kommst, zum Beispiel indem du Sprints machst. Du gehst mit deinem Kind spazieren, du gehst mit deinem Hund spazieren oder dann einfach zu versuchen, so schnell zu rennen, wie du kannst, eine Minute Pause zu machen. So schnell zu rennen, wie du kannst, eine Minute Pause zu machen. Das ist das Geilste, was du für deinen Körper tun kannst, weil dein Herz fängt an, seine Arbeit zu tun. Und wenn du das nur 1 oder 2 Mal zum Beispiel schon die Woche machst, hast du schon super viel gewonnen.
Also bei mir hat das letztes Jahr super geklappt. Ich bin Schalke-Fan und ich musste nur den Fernseher anmachen. Da war ich schon auf einen, kleiner Scherz. Nee, eigentlich kein Scherz, ich habe danach das Sky-Abo gekündigt. So. Du schreibst ja auch, dass chronischer Stress oder Stress grundsätzlich ein Zellkiller ist. Also ich will jetzt nicht alarmistisch klingen, aber bin's doch. Der Spiegel schreibt von der Mental Health Pandemie unter Schülerinnen und Schülern. 1/5 der Schülerinnen und Schüler haben psychische Probleme. Viele klagen von Stress und klar kommt dann oftmals dieses Argument, da mussten wir auch durch und so weiter und so fort. Finde ich immer schwierig, weil wir leben in Zeiten von multiplen Krisen, Social Media und Schule und so weiter. Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, aber ist es auch eine Aufgabe der Schule, hier zu intervenieren, oder ist das ein bisschen viel verlangt? Weil klar, also wir können jetzt nicht alles machen, jetzt sollen wir uns auch noch bewegen, jetzt brauchen wir irgendwie auch noch Gesundheitskompetenz und jetzt müssen wir den armen Kleinen auch noch den Stress nicht zumuten. Aber eigentlich müsste man sagen, die Überlegung ist es wert, oder?
Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es so multifaktoriell ist. Also dass du hast ja, wie du eben auch schon sagtest, das ist ja nicht nur die Schule, es ist so viel. Und ich glaube, dass natürlich auch Social Media und das ganze Gefühl, dass man ständig am Handy ist und so, das kennen wir ja schon als Erwachsene und mich stresst das schon und ich muss schon versuchen, einen Umgang damit zu finden und ich habe eine App mir runtergeladen, damit bestimmte andere Apps auf meinem Handy tagsüber gesperrt sind.
Also, kannst du das mal erklären? Weil das ist spannend, weil ihr sprecht in dem Buch ja auch von digitaler Hygiene.
Ja.
Was ist das für eine App?
Also es gibt mehrere, die man da sich einfach runterladen kann und mit denen kann man einfach bestimmte Apps für gewisse Zeiten am Tag komplett sperren. Und ich muss das machen und ich bin 42 Jahre alt und ich frage mich halt, wenn ich das schon machen muss, weil mein Wille nicht dazu ausreicht, dass ich einfach nicht da drauf gucke, wie will ich das einem 14-Jährigen sagen, dass er das machen soll? Und deswegen fällt es mir total schwer, in diesem Zuge einen Tipp zu geben, wie junge Menschen mit diesem Stress umgehen sollen, weil ich es als in meinem Alter schon kaum schaffe.
Ist das auch, was in dem Buch als digitale Hygiene bezeichnet wird, oder was fällt da noch runter?
Ja, also dass man also zum Beispiel versucht, einfach auch vor dem Schlafengehen natürlich das Handy nicht unbedingt bei sich zu haben, dass man Zeiten einplant, in denen man das Handy nicht hat, dass man nicht dazu neigt, ständig da drauf zu gucken. Es sind, glaube ich, Sachen, die viele Leute wissen, aber es ist einfach sehr, sehr schwierig, das umzusetzen, das bewusst mal zu Hause zu lassen und eben bewusst auch bestimmte Apps, von denen man weiß, dass sie einem auch nicht gut tun, die gegebenenfalls auch zu löschen.
Ich muss da ganz kurz ein bisschen blöd nachfragen, warum kein Handy am Bett?
Weil das Hirn aufregt. Also diese kurzen Impulse, auch das Licht, es ist einfach nicht förderlich für den Schlaf.
Einmal ganz kurz, wer von euch hat ein Smartphone am Bett? Echt? Echt? Wow. Okay, also liebe HörerInnenschaft, das waren 78,3%. Nee, also das wundert mich tatsächlich, weil ich habe nämlich nur zu kurzen Zeitpunkten das Handy am Bett, und zwar immer nur, wenn ich im Hotel übernachte, und ich könnte wirklich immer schwören, dass ich dann schlechter schlafe.
Aber das heißt, du hast einen Wecker.
Genau.
Ja, und das ist, glaube ich, der Trick.
Das ist der Trick schon, oder?
Das ist ein Trick, okay. Weil natürlich viele Leute einfach das Handy als Wecker benutzen und es deswegen neben sich liegen haben und das schon natürlich dann der Anfang vom Ende ist, wenn man es bösartig formulieren will. Aber im Endeffekt ist es, also haben sehr, sehr viele Menschen, die ich kenne, sind davon losgekommen, indem sie sich einfach einen digitalen Wecker gekauft haben.
Ja, und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur das Licht, es ist, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Nochmal, wenn mein Handy neben mir liegt, habe ich auch gar nicht nur die, also fällt es mir schwerer, das wegzulegen, weil vielleicht hat ja nochmal jemand was im Internet geschrieben, was mich aufregen könnte. Und dann gucke ich noch einmal drauf und schwupps ist man wieder in so einem halben kleinen Doomscrolling drin, ne?
Ja, und bei mir war es dann auch so, dass ich dann noch kurz irgendwelche Nachrichten-Apps aufgemacht habe und mich das dann komplett fertig gemacht hat, kurz vorm Schlafengehen. Deswegen ist das tatsächlich bei mir alles gesperrt, ja.
Ich habe es in der Anmoderation schon zumindest kurz erwähnt. Ich finde das interessant. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Longevity vorher kanntet, aber ich hatte eher Vorurteile davon, dass irgendwelche Peter Thiels für immer leben wollen, was übrigens natürlich auch zutrifft. Also ihr schreibt selber davon, dass Bezos und diverse Milliardäre der Welt natürlich da auch ordentlich reinpowern, um entsprechend es zu versuchen, immer älter zu werden. Gleichzeitig fand ich das toll, dass da so kontraintuitive Dinge eine Rolle gespielt haben, unter anderem Purpose, also der Sinn des Lebens. Und das wiederum hat damit zu tun, dass sie darüber schreibt, dass es in bestimmten Erdteilen Menschen gibt, die eben älter werden und man geguckt hat, warum ist das eigentlich so? Wie hängt das miteinander zusammen?
Also es gibt die sogenannten Blue Zones, das kam, weil das wurde einfach mit blauem Stift eingekreist in der Welt, die Region, wo es besonders viele gesunde 100-Jährige gibt. Das ist unter anderem Okinawa in Japan und so kleine Bergdörfer in Sardinien. Und man hat eben versucht herauszufinden, warum die Menschen dort besonders alt werden und besonders gesund sind. Und was die alle gemeinsam hatten, waren Ernährung, Bewegung, aber eben auch, dass es dort einen extrem krassen Familien- und Freundschaftszusammenhalt gibt und dass diese Leute einen Sinn im Leben haben. Und das kann nur sowas sein, wie zum Beispiel seinen Garten weiter zu pflegen oder Honig zu machen und sich um Bienen zu kümmern oder sich um andere zu kümmern. Also zum Beispiel das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Und das fand ich eben auch echt augenöffnend, weil ich das auch in meinem Umfeld, in meiner Familie beobachtet habe, dass Großeltern zum Beispiel ihre Schrebergärten aufgeben, weil sie denken, ah, ich schaffe das ja nicht mehr. Aber im Endeffekt ist das genau das Falsche, weil dann geht man nicht mehr raus, dann bückt man sich nicht mehr, dann schneidet man die Rosen nicht mehr. Und genau das sind die Tätigkeiten, die quasi im Alter auch Sport ersetzen können. Wobei es natürlich auch mega wäre, wenn wir so Fitnessstudios voller 80-jähriger Frauen hätten, die Gewichte stemmen. Das wäre mein Traum. Aber im Endeffekt dieser Purpose, den diese Leute haben, der hilft auch total, um eben zu altern, weil du einen Sinn darin siehst, ja. Und das ist wirklich auch eine Einstellungsfrage.
Aber auf der anderen Seite war das der Punkt, den ich in Bezug auf Deutschland zumindest am utopischsten finde, weil das ja sehr auch kulturell bedingt ist, ne? Wenn man zum Beispiel nach Japan oder China guckt, dann sieht man ältere Menschen im Park, die Tai Chi machen, die sich bewegen und ich weiß nicht, habe jetzt nicht so dasselbe Bild von deutschen Fußgängerzonen zum Beispiel. Was aber gleichzeitig ja wieder dafür sprechen würde, dass man, wie ihr es schreibt, Longevity Literacy dann tatsächlich relativ früh verankern müsste. Weil auch das Wissen darüber, dass Gemeinschaft dazu führt, dass man ja nicht nur gesünder bleibt, sondern auch länger lebt, ist etwas, das mir ehrlich gesagt total neu war. Brauchen wir ein neues Bildungsziel?
Ja, und auch zum Beispiel Einsamkeit. Also es gibt, Einsamkeit ist wirklich tödlich. Das ist auch in sehr, sehr vielen Studien nachgewiesen worden. Und es ist, das müsste man wirklich den Menschen klar machen. Und dass auch zum Beispiel Altersheime, wie wir sie jetzt haben, ist natürlich auch nicht das Beste, ne? Aber es hat natürlich auch nicht jeder Lust, mit seiner riesigen Großfamilie in einem Haus zu leben. Aber im Endeffekt ist es dort so, dass das wirklich die Langlebigkeit fördert, weil alle sich auch umeinander kümmern und alle das machen, was ihnen leicht fällt und die anderen bekommen geholfen. Übrigens, was auch super ist, in Okinawa, in Japan, das Essen wird ja sehr viel auf dem Boden gegessen und deswegen, wie ihr heute hier sitzt, ist jetzt so auf Dauer natürlich nicht, also hier wird auf dem Boden gesessen, ist auf Dauer natürlich bestimmt anstrengend, aber dieses Hoch und Runter vom auf dem Boden immer essen und auf dem Boden sitzen, ist auch super für die Langlebigkeit.
Ich fand das so gut, weil ich mir das vorgestellt habe. Also es steht wirklich, ne, klar, wenn man jedes Mal aufsteht und wieder hochgeht, dann machst du, ich weiß nicht, wie viele Kniebeugen am Tag, ne?
Und was glaubst du, wie viele Menschen in Deutschland es gibt, die gar nicht sich so hinsetzen können?
Vor allen Dingen möchte ich da jetzt nicht drüber reden, weil in dem Buch, das kann ich vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, sind manchmal so Dinge, wo man sich so selber sehen kann. Und bei Flexibilität steht da, wie weit man mit den Händen zum Boden kommt. Und ich verrate nicht, wie das bei mir aussieht. Als ich das gelesen habe, ist eine Frage aufgekommen, die er auch tangiert. Aber ich würde es gerne nochmal jetzt einfach in dieser Kürze von dir nochmal hören. Auf der einen Seite zeigt sich vieles, was dazu führt, dass man gesünder lebt und dann auch länger lebt, ist eigentlich affordable. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass je weniger Geld man hat, desto schwerer ist es auch in ganz bestimmten Bereichen gesund zu bleiben. Sei es, weil man den Bildungszugang nicht hat und vielleicht ja, also dann doch eher die Tiefkühlpizza ist, ja so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, diese, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, verarbeiteten Nahrungsmittel, aber auch, weil man sich diese Bio-Sachen schlicht nicht leisten kann. Also ist dieses Longevity, diese Bewegung, hat die auch mit Chancengerechtigkeit bzw. Chancenungerechtigkeit zu tun?
Total. Also es ist natürlich so, dass es erstmal überhaupt in dieser gesamten Forschung, wo es dann auch zum Beispiel um Medikamente geht oder um irgendwelche Eingriffe, die man machen kann, um sein Leben zu verlängern, dass das natürlich etwas ist, wie jetzt zum Beispiel aber auch die Abnehmspritze, die im Moment ja auch zugänglich ist für Leute, die verschrieben bekommen aus einem medizinischen Grund. Aber wer sie einfach nur haben will, um abzunehmen, der muss sie sich leisten können. Und so ist es natürlich oder wird es womöglich auch bei neuen Medikamenten sein, die auf den Markt kommen oder neuen Anwendungen, die auf den Markt kommen. Und da ist es wie immer bei so vielen Sachen einfach unfassbar ungerecht. Das ist so. Dann natürlich auch beim Thema überhaupt Wissen, also wer hat überhaupt die Zeit, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Die Zeit musst du ja auch überhaupt erstmal haben. Das ist auch ein Faktor, der für viele Leute, die in schlechteren Verhältnissen leben, nicht der Fall ist, dass sie einfach die Zeit nicht haben, um sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ja. Und klar, der Zugang, ich sag mal, zu einem Fitnessstudio, das ist natürlich alles so. Man muss nicht unbedingt Bioprodukte essen, wenn man sie sich leisten kann. Ja, es ist wegen der Schadstoffe teilweise besser. Das steht auch im Buch, gibt's sehr viele Studien zu. Das kommt aber auch auf die Lebensmittel an. Muss man aber nicht unbedingt. Also man kann sich genauso gut gesund ernähren, indem man keine Bio-Lebensmittel isst. Das kommt eher darauf an, was genau man isst. Aber die allerwichtigsten Dinge, die man machen kann und die man auch wirklich morgen schon machen kann, die sind alle kostenlos. Die sind wirklich alle kostenlos.
Und damit meinst du vor allen Dingen das Unterlassen von den schädlichen Dingen?
Genau, Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken, viel Wasser trinken, sich gesund ernähren, versuchen den Schlaf zu optimieren, das ist alles total kostenlos.
Ich habe das jetzt hier weder stehen noch habe ich das geplant, aber ich möchte kurz nochmal dahin zu diesem Typen, dessen Namen ich vergessen habe, der
Brian Johnson,
der wirklich alles macht. Also der geht sogar bewusst die Treppe runter, damit er nicht bei all der, oder? Der geht.
Ja, ich erzähle kurz, wer es ist. Also Brian Johnson ist ein Tech-Millionär, der irgendwann gesagt hat, okay, was mache ich jetzt in meinem Leben? Okay, ich versuche unsterblich zu werden und nutze mein Geld, um alles auszuprobieren, was man tun kann, um unsterblich zu werden. Und was aber nett ist von ihm, ist, dass er die ganzen Erkenntnisse teilt. Also er legt alle seine Daten offen und er ist quasi, wenn man so will, ein Longevity-Versuchskaninchen, das in Los Angeles versucht, unsterblich zu werden. Und wir können alle dabei zugucken. Es ist auch echt lustig, ihm bei Social Media zu folgen. Er treibt es natürlich auf die Spitze und deswegen, glaube ich, finden ihn auch viele einfach irgendwie unsympathisch, weil es natürlich so, er lebt natürlich auch ein sehr spezielles Leben dadurch. Und was natürlich auch problematisch ist, ist, dass er wirklich ja alles versucht. Also er versucht, alle Therapien zu machen, er nimmt alle Supplements, er nimmt alle Medikamente, er macht alles, was mit Ernährung geht, er macht alles, was mit Sport geht. Und sollte er wirklich 150 werden, weiß ja keiner, welcher dieser Faktoren wirklich dafür ausschlaggebend war. Das ist halt so ein bisschen das Blöde daran.
Was ist das Verrückteste, was der macht? Also nochmal, das mit der Treppe habe ich mir nicht ausgedacht, oder? Der geht wirklich...
Also jedes Mal, wenn er die Treppe runtergeht, macht er sich vorher bewusst, dass das das Gefährlichste ist, was er womöglich an diesem Tag tun wird, außer er wird Auto fahren. Das ist das Allergefährlichste, was er tun wird dann an diesem Tag. Und dann setzt er sich wirklich in sein Auto und sagt, Autofahren ist gefährlich, konzentriere dich. Es ist eigentlich nicht dumm, muss
was
man
nicht
sagen.
Dumm ist. Ich wollte gerade sagen,
es ist nicht dumm. Aber es ist natürlich absurd.
Gibt es noch was er macht, was absurd ist? Jetzt so, wir neigen uns der Zielgerade.
Also er geht jeden Abend um genau zur selben Uhrzeit ins Bett und das ist sehr früh. Ich weiß, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es ist sowas wie um 9. Er isst jeden Tag genau dasselbe. Es ist meal prepped in so kleinen Döschen in seinem Kühlschrank und davon wird auch nicht abgewichen. Morgens so ein Schleim, mittags irgendwie so Quinoa-Kram, abends dies. Also es ist wirklich verrückt. Und dann hat er in seinem Kühlschrank noch eine Flasche Wein, falls die Kardashians vorbeikommen.
Dann muss ich jetzt doch noch eine Nachfrage stellen, nämlich, ihr geht im Buch auch ein bisschen drauf ein, es gibt ja auch Leute, die sagen, also sorry, wenn ich das jetzt alles mache, dann hat mein Leben ja in der Tat gar keinen Sinn mehr, dann werde ich zwar alt, aber ich möchte doch auch Sachen machen, die mir Freude machen, oder?
Ja, ist auch so. Also ich würde jetzt auch nicht auf einen Geburtstag gehen, weil ich zur selben Zeit ins Bett gehen will, würde ich nicht machen. Brian Johnson macht das, der geht nicht auf den Geburtstag. So, das muss man ja so nicht machen. Ich glaube, es geht darum, dass man für sich eine gute Balance findet und auch guckt, ob einem das gut tut. Also zum Beispiel meine Nichte, die hat gemerkt, wenn sie so ein Ding trägt, um ihren Schlaf zu tracken, dann ist sie so aufgeregt, dass sie nicht schlafen kann. Also trägt sie es nicht so. Und du musst gucken, was dir gut tut. Und nur das musst du natürlich oder solltest du machen, überhaupt im Leben, klar. Und bei dem Thema aber, glaube ich, ist es so, dass viele denken, es ist mit Verzicht verbunden und damit, dass das Leben schlechter wird. Und ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, dass mein Leben nur besser wurde, weil es mir jeden Tag besser ging, weil ich mich besser gefühlt habe, weil mir der Sport auf einmal angefangen hat, Spaß zu machen, ja, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass mir das auch für meine mentale Gesundheit total gut tut, dass ich gemerkt habe, ich gehe mehr raus, ich versuche mich noch mehr draußen zu bewegen. Für mich hatte das einfach nur positive Effekte und deswegen kann ich nicht bestätigen, dass das irgendwie super schlecht ist, im Gegenteil.
Jetzt hast du gerade den Internet-Account noch angesprochen. Ich kriege tatsächlich immer wieder, wenn die Folgen von Die Schule brennt im Radio laufen, die Rückmeldung, wie hieß nochmal Folgendes, was der Gast oder die Gästin gesagt hat. Gibt es noch etwas, was du empfehlen kannst, so Podcast, YouTube-Kanal oder irgendwas anderes für diejenigen, die sagen, ich würde mich jetzt gerne noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie ich möglicherweise das ein oder andere Jahr älter werden kann?
Was ich empfehlen kann allen Frauen, ist Dr. Stacey Sims zu folgen. Sie ist auch oft in Podcasts zu Gast und sie hat sich mit dem Thema Langlebigkeit bei Frauen beschäftigt. Weil, ich weiß nicht, viele von euch wissen bestimmt, Frauen wurden in der medizinischen Forschung sehr, sehr lange ausgeschlossen. Und deswegen gelten sehr, sehr viele gesundheitliche Ergebnisse für Männer, aber eigentlich gar nicht für Frauen. Und Dr. Stacey Sims hat sich mit genau diesem Thema befasst. Wie sollte ich eigentlich, wie optimiere ich eigentlich meinen Sport? Wie sollte ich mich ernähren? Und sie hat zum Beispiel rausgefunden, herausgefunden, dass Frauen auf keinen Fall so lange Intervallfasten sollten wie Männer, weil das bei Frauen Stress auslöst, dass Frauen zum Beispiel auch anders Eisbaden sollten als Männer, einfach weil die Körper anders funktionieren. Und das sind, fand ich einfach so total augenöffnend und einfach spannend. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung auch für Männer, die sich dafür vielleicht interessieren.
Kleiner Hinweis, das fand ich nämlich gut, es gibt in eurem Buch, ja, ich glaube so ungefähr die letzten 20, 30 Seiten, da werden viele von den Dingen, die du gerade gesagt hast, auch nochmal in Bezug auf Frauen extra ein bisschen relativiert, damit man da weiß, okay, manche Sachen sind da doch ein bisschen anders. Liebes Publikum, ich mache jetzt eine Abmoderation, die hört sich ein bisschen komisch an und das, was ich jetzt sage, wird bestimmt durch die Redaktion dann irgendwann rausgeschnitten, aber die Folgen von Die Schule brennt, auch wenn die live sind, werden im Radio ausgestrahlt und wenn dann die Leute reinschalten, dann denken die manchmal, oh, wer ist denn diese interessante Person, und dann wissen sie es nicht, deshalb sage ich das am Ende jetzt nochmal, also nur damit ihr das jetzt nicht irritiert.
Er will nicht, dass wir alle denken, er ist komisch.
Ne? So. Heute sprach ich mit Jennifer Siegler, Wissenschaftsjournalistin, langjährige Moderatorin der Logo Kindernachrichten und Co-Autorin des Buches Einfach nicht altern, das sie zusammen mit Tim Schreder geschrieben hat. Wir haben über Zellbiologie und Purpose gesprochen, über Ernährung und Bildung, über Schlaf, digitale Hygiene und darüber, was Schule leisten kann, wenn sie nicht nur Wissen, sondern auch Gesundheit vermittelt. Liebe Jenny, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.